extremes Interesse an einer archaischen Institution, als Papst Franziskus im vergangenen Frühjahr starb und dann die Kardinäle im Konklave einen neuen Papst wählten, da brach ein gewaltiger Medienhype aus. Millionen Menschen verfolgten auf allen möglichen Wegen die Geschehnisse rund um den alten und den neuen Papst und das Papsttum an sich. Was die Leute derart am Papst, an den Päpsten fasziniert, das versuchen wir zu klären, und zwar gemeinsam mit dem Kirchenhistoriker Jörg Ernesti. Schönen guten Tag, Herr Ernesti.
Ja, guten Tag. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass ich wieder einmal bei Domradio zu Gast sein darf.
Sie selbst haben mehrere Papstbiografien geschrieben und mehrfach die Geschichte der Päpste nachgezeichnet, gerade erst wieder sehr kompakt in die Päpste von der Antike bis zur Gegenwart. Was reizt Sie persönlich so sehr an Amt und Figur des Papstes, dass Sie sich dem immer wieder neu und aus immer wieder neuer Perspektive widmen?
Ja, mich hat schon immer die Spannung zwischen Person und Amt fasziniert. Wie können konkrete Persönlichkeiten, also mit all ihren Stärken und Schwächen, dieses in 2000 Jahren geprägte Amt ausfüllen, ohne unter der Last dieses Amtes zusammenzubrechen? Wie können ganz konkrete Menschen dieses Amt, das durch so lange Zeit geformt worden ist, ihrem persönlichen Stempel aufdrücken? Ja, und ein ganz praktischer Grund kommt noch dazu, warum ich mich seit 17, 18 Jahren schwerpunktmäßig mit den Päpsten beschäftige. Es gibt im deutschen Sprachraum wenige Historiker, Historikerinnen und Kirchenhistoriker, die sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte des Papsttums beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich so ein bisschen helfen kann, damit eine Lücke auszufüllen.
Von Petrus bis zu Leo dem 14. vom See Genezareth bis nach Rom haben Sie im neuen Buch über 2000 Jahre Kirchengeschichte auf gerade mal 120 Seiten zusammengefasst. Ganz kurz jetzt für uns, was sind die großen, die wichtigen Entwicklungslinien?
Ja, die Anfänge dieses Amtes im ersten, zweiten Jahrhundert sind natürlich sehr bescheiden. In der Antike musste sich der Bischof von Rom seinen Primat, also den Vorrang seines Sitzes vor allen anderen Kirchen, buchstäblich erkämpfen. Die Anfänge, wie gesagt, sehr bescheiden. Im Laufe der Jahrhunderte kam es dann zu einem kontinuierlichen Ausbau der päpstlichen Vollmachten gegenüber den anderen Ortskirchen der Welt. Das Mittelalter ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Das ist geprägt vom Antagonismus, vom Gegeneinander, Miteinander der Päpste mit den römisch-deutschen Kaisern. In das Mittelalter fällt auch die Stiftung des Kirchenstaates durch die Karolinger im 8. Jahrhundert, eines Staatsgebildes, wo die Päpste Monarchen waren, eines Staates, den sie selbst beherrscht haben. Dieser Staat bestand bis 1870, und da sehe ich eine weitere große Zäsur, denn mit dem Verlust des Kirchenstaates, das war eine Chance im Grunde genommen für das Papsttum, gewannen die Päpste eine stärkere internationale Sichtbarkeit, sowohl was die Kirchenleitung angeht, als auch was die internationale Politik angeht. Seither sind die Päpste immer wieder als Friedensvermittler und humanitäre Akteure aufgetreten, und die Päpste sind in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer moralischen Stimme, einer wichtigen moralischen Stimme auch der Menschheit geworden.
Gerade heute in Zeiten eskalierender Konflikte und Kriege, wo sehen Sie da die Aufgabe des Papstes auch in seiner politischen Rolle?
Ja, Papst Franziskus hat ja starke Vorgaben gemacht, was die Stellung des Papsttums angeht in den gerade laufenden Konflikten. Er hat den Ukraine-Krieg immer wieder deutlich verurteilt. Er hat humanitäre Aktivitäten gestartet, beziehungsweise Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern, seiner Diplomatie. Er hat den Gaza-Krieg deutlich verurteilt. Und ich sehe da eine klare Kontinuitätslinie zwischen Papst Franziskus und Papst Leo, also was den Ukraine-Krieg, was auch den vergessenen Krieg im Sudan angeht und jetzt neuerdings den Irak-Krieg angeht. Also da lässt die Haltung von Papst Leo eigentlich keine Zweifel zu, dass er diese kriegerische Auseinandersetzung nicht billigt. Er hat immer wieder aufgerufen zu einer Beendigung des Konflikts und zu einer diplomatischen Lösung. Also ich lese im Moment jeden Tag den Osservatore Romano und bin überrascht, wie deutlich eigentlich da die Stimme des Papstes auch in dieser Hinsicht ist. Da ist keinerlei Billigung dieses bewaffneten Konfliktes zu erkennen.
Verkörpert der Papst heute in Ihren Augen als so eine Art Relikt auch eine längst untergegangene Welt und Weltordnung?
Ja, schon einerseits ja, nicht? Und also vieles ist wirklich archaisch und das fasziniert ja auch die Zeitgenossen, wenn sie etwa an die große Wirkung des Romans Konklave denken oder an auch die Verfilmung. Das ist ja ein Weltbestseller und ein weltberühmter Film geworden. Ja, einerseits steht der Papst für viele archaische Traditionen, andererseits erfindet sich das Papsttum auch immer wieder neu. Also ganz selbstverständlich bewegt sich der Vatikan heute virtuos in der Welt des Internet und nutzt die Möglichkeiten des Internet auch ganz geschickt. Heute spielt ja in der Geschichtsschreibung und in der profanen Geschichte wie in der Kirchengeschichte das Konzept der Objekte und Erinnerungsorte eine große Rolle. Ich war nach der Papstwahl sehr überrascht, als ich an der Handgelenk von Papst Leo eine Apple Watch gesehen habe. Also dieser Mann ist wirklich ein Mann, der in der Gegenwart steht, der moderne Technik bejaht, wie übrigens auch all seine Vorgänger in den letzten 150 Jahren. Und das gehört ja auch zum Papsttum dazu, diese Affinität zur modernen Technik, zu modernen Entwicklungen, die man zur Ausbreitung des Evangeliums gerne nutzt.
Eine Art verwandte Frage liegt genau darin, womöglich auch ein Teil des Faszinosums Papst begründet, dass er gleichzeitig so eine Art aus der Zeit gefallene, wie aber auch in der Zeit stehende Figur darstellt?
Ja klar, also er ist Erbe einer langen Tradition, zugleich aber auch Führer einer sehr aktiven Religionsgemeinschaft, der größten einzelnen Glaubensgemeinschaft in der Welt mit bald 1,5 Milliarden Menschen, auch eine Glaubensgemeinschaft, die deutlich wächst. Das ist uns im deutschen Sprachraum ja kaum bewusst. Wir erleben ja eine zurückgehende Kirche und auch eine abnehmende religiöse Praxis. Weltweit ist das ja nicht so. Das Christentum nimmt ja zahlenmäßig zu und auch die katholische Kirche wächst. Es ist ja allein unter Papst Franziskus um 150 Millionen Menschen gewachsen. Da gibt es sehr lebendige Ortskirchen in Asien und in Afrika, die teilweise über 3% jährlich zunehmen an Mitgliedern. Und insofern steht er auch für eine sehr, sehr lebendige und aktive Wirklichkeit, der Papst.
Wo sehen Sie besondere Chancen für Papst und Papsttum heute?
Also mich überrascht immer wieder, wie divers die katholische Kirche ist. Ich hatte das Glück, in Rom studieren zu dürfen. Da haben im Vorlesungssaal Christinnen und Christen aus über 120 Ländern gesessen. Und die bringen natürlich alle ihre Mentalität mit, ihre historischen Prägungen, ihre politischen Einstellungen. Und das gehört heute zur Wirklichkeit katholische Kirche untrennbar hinzu. Aber weil die katholische Kirche so divers ist in ihren Mentalitäten, braucht es ein Amt, das, wenn ich salopp sagen darf, den Laden zusammenhält, ein Amt der Einheit. Und da haben die Päpste der letzten 150 Jahre ganz stark ihre Rolle gesehen. Und ich denke, beim aktuellen Papst sehe ich diesen Aspekt ganz klar im Vordergrund. Er will der Einheit und der Gemeinschaft in der katholischen Kirche dienen und diese Gemeinschaft auch fördern. Es braucht dieses Amt der Einheit in einer diversen und zunehmend auch diverser werdenden Kirche.
Wenn Papst Leo der 14. Sie jetzt persönlich fragen würde, was kann ich als Papst tun, um der Sache Jesu, um dem Guten in der Welt möglichst gut zu dienen? Hätten Sie da eine Idee für ihn?
Ja, ich kann dem Papst natürlich als bescheidener Priester und Historiker nicht viele Ratschläge geben. Wenn ich auf die jüngere Geschichte schaue, dann bin ich persönlich sehr, sehr dankbar, dass es einen Papst Franziskus gegeben hat mit all den Reformanstößen, die er der Kirche geschenkt hat. Ich denke an die Kurienreform mit der Stärkung der Frau in der Kurie. Die Regierungschefin des Vatikanstaates ist jetzt eine tüchtige Frau. Ich denke an die Migrantenfrage, ich denke an die Klimafrage, dass Papst Franziskus eben den Vatikan, den Heiligen Stuhl, unumkehrbar in den Kampf gegen den Klimawandel, das Pariser Abkommen also eingebunden hat. Ich bin aber auch dankbar, dass wir jetzt einen Papst haben, wo sich diese Reformansätze ein bisschen setzen können, wo etwas Ruhe, Besinnung einkehrt. Ich glaube, Papst Leo hat bislang keinen einzigen Reformimpuls seines Vorgängers zurückgenommen. Aber ich glaube, es ist ihm auch bewusst, dass man alle Katholikinnen und Katholiken mitnehmen muss, damit diese Reformansätze auch dauerhaft Gestalt gewinnen in der katholischen Kirche.
Zum Schluss nochmal zurück zu Ihrem Buch, ganz kurz. Was ist Ihr Wunsch? Was wollen Sie mit dieser überaus kompakten Papstgeschichte erreichen? Wen wollen Sie erreichen?
Ja, wir haben heute alle wenig Zeit. Also wer sich wirklich innerhalb kurzer Zeit kompakt auf engstem Raum über das Papsttum und die Geschichte dieser Institution informieren will, der hat hier einen Adressaten in diesem Buch. Also wer von Hamburg nach München fährt und dieses Buch in Händen hält, der sollte dann genug Zeit haben, sich über das Papsttum zu informieren. Gleichzeitig, ich habe im letzten Jahr relativ viele Interviews auch gegeben, hatte mit vielen Journalistinnen und Journalisten zu tun. Da habe ich oft gehört, ja, wir bräuchten etwas sehr Kompaktes, das wir in der Hand haben, um uns über das Papsttum zu informieren. Wir können uns nicht einfach auf Wikipedia verlassen. Da brauchen wir zuverlässige Informationen. Es ist ja in den letzten Jahren, hat an Bedeutung gewonnen, so diese Berufsgruppe der Vatikanisti. Aber da kommt eben doch auch viel Gossip. Das ist auch interessant, also Tratsch und Klatsch aus dem Vatikan. Aber historische Einordnung, das fehlt so ein bisschen. Und das habe ich versucht. Ich hoffe, es ist mir gelungen.
Jörg Ernesti sagt das, Kirchenhistoriker und Verfasser einer ganzen Reihe von Büchern über einzelne Päpste und das Papsttum an sich. Zuletzt ist Die Päpste von der Antike bis zur Gegenwart im Beck Verlag erschienen. Und bei Ihnen, Professor Ernesti, bedanke ich mich für das Gespräch.